Am Donnerstag, den 19. September 1991, entdecken gegen 13.30 Uhr die Eheleute Erika und Helmut Simon aus Nürnberg beim Abstieg von der Finailspitze zur Similaunhütte etwas unterhalb des Hauslabjoches auf 3210 Metern Höhe im Gletschereis einen Toten. Zur Dokumentation des grausigen Fundes schießt Helmut Simon ein Foto, das letzte auf seinem Film. Es soll schon bald zu einer der meistbegehrten Aufnahmen des Jahres 1991 werden. Die Eheleute unterrichten den Wirt der Similaunhütte, Markus Pirpama, von ihrem Fund und geben eine genaue Lagebeschreibung. Kurz darauf informiert der Hüttenwirt die Carabinieri im südtirolerischen Schnals und die Gendarmen im nordtirolerischen Sölden, weil der Leichnam im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien liegt. Da die Carabinieri jedoch kein Interesse zeigen und die österreichischen Polizisten sich zuständig fühlen, übernehmen sie den Fall. Am frühen Freitagnachmittag, den 20. September, versuchen der Bezirksinspektor Anton Kohler vom Gendarmerieposten Imst, der mit einem Hubschrauber in der Nähe des Hauslabjochs landet, und der herbeigeeilte Markus Pirpama die Leiche zu bergen. Der Gendarm nimmt zuerst ein Situationsfoto auf, das noch neben dem Kopf ein intaktes Birkenrandgefäß zeigt. Danach setzen der Inspektor und der Hüttenwirt einen Schremmhammer an, um den Toten aus dem Eis zu befreien. Dabei rutscht das Gerät bisweilen ab und verletzt den Leichnam an der linken Hüfte und am linken Oberschenkel. Als der Körper zur Hälfte freigelegt ist, versagt der Schremmhammer seinen Dienst. Trotz größter Anstrengungen gelingt es den beiden Männern nicht, den Toten mit bloßen Händen aus dem Eis zu lösen. Weil sich auch das Wetter verschlechtert, müssen sie fürs Erste aufgeben. Kohler fotografiert noch ein paar Mal die Leiche und den Fundort. Er steckt das neben dem Toten liegende Beil als Beweisstück ein. Als der Hubschrauber in Imst landet, übergibt er das Beil seinem Kollegen Sikat Schöpf, der es in der Gendarmerie von Sölden deponieren wird. Dadurch allerdings verschwindet das am leichtesten zu datierende Objekt für die folgenden Tage. Am Samstag, den 21. September, gehen Markus Pirpama und sein Küchengehilfe nochmals zur Leiche, um sie mit einem aufgeschnittenen Plastikmüllsack abzudecken und Schnee darauf zu häufeln, damit mögliche Passanten nicht auf den Toten aufmerksam werden. Gegen 15 Uhr kehrt der Bergsteiger Reinhold Messner mit Hans Kammerlander und dem Bergführer Kurt Fritz in der Similaunhütte ein, um sich mit dem Ötztaler Volkskundler Dr. Hans Heid und seiner Frau, der Volksmusikforscherin Gerlinde Heid, zu treffen. Sie hören dort von der ungewöhnlichen Entdeckung und Markus Pirpama skizziert ihnen das gefundene Beil. Reinhold Messner ahnt als erster, dass es sich um einen wichtigen archäologischen Fund handeln könnte. Am Sonntag, den 22. September, legen der Bergrettungsobmann Alois Pirpama und Franz Gurschler um 8 Uhr die Gletscherleiche ganz frei, damit die am nächsten Tag beabsichtigte Bergung zügig vor sich gehen kann. Herumliegende Gegenstände packen sie in einen Sack, den Alois Pirpama in sein Hotel Post nach Wendt bringt. Am Montag, den 23. September, soll die Bergung stattfinden. Der ORF-Reporter Rainer Hölzel und sein Kameramann Anton Mattis erreichen bereits um 12.29 Uhr mit einem eigens gemieteten Hubschrauber das Hauslabjoch. Der Kameramann filmt pausenlos und dokumentiert zum Glück auf diese Weise den ganzen Vorgang, der für die spätere Auswertung sehr wichtig sein wird. Die Leiche ist erneut festgefroren und abermals hätte ein Bergungsteam mangels genügender Ausrüstung unverrichteter Dinge abziehen können, wäre nicht ein Bergsteiger namens Markus Wiegele des Weges gekommen, der ihnen Pickel und Skistock zur Verfügung stellt. Mit Pickel und Skistock kann nun der Tote aus dem Eis befreit werden und in den vorbereiteten Leichensack gelegt werden. Diese kuriosen Momentaufnahmen werden um die Welt gehen. Herumliegende Gegenstände wie Leder und Fellstücke und ein Dolch werden eingesammelt. Der Gerichtsmediziner versucht auch, den im Eis steckenden Bogen zu bergen. Es gelingt ihm gerade mal, einen Teil abzubrechen. Danach fliegt das Bergungsteam zunächst nach Wendt, wo sie gegen 14 Uhr landen und dem Bestattungsunternehmer Anton Klocker den Leichnam übergeben. Als der Gerichtsmediziner und der Bestattungsunternehmer den Toten von dem Leichensack in den Sarg hieven wollen, bleibt die Leiche hängen, weil der linke Arm seitlich absteht. Man rückt ihn zurecht, wie es heißt, und bricht Ötzi dabei den linken Oberarmknochen. Klocker fährt zur Innsbrucker Gerichtsmedizin. der Oberarzt Unterdorfer, der Gerichtsmediziner Henn, Inspektor Klotz, der Staatsanwalt Wallner, der Untersuchungsrichter Böhler und die Rechtspraktikantin Possig nehmen noch am späten Nachmittag die obligatorische gerichtsmedizinische Untersuchung vor. Sie stellen fest, dass es sich um einen vor mehreren Jahrhunderten verunglückten Mann handelt und veranlassen den Leichnam den Historikern zu übergeben. Am Dienstagvormittag, den 24. September, sieht der nun hinzugezogene Prähistoriker Konrad Spindler, Professor am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Innsbruck, den Verstorbenen und schätzt beim Betrachten der Fundgegenstände sein Alter auf mindestens 4000 Jahre. Jetzt drängt die Zeit, denn der Leichnam und die Gegenstände aus vergänglichem Material müssen geschützt werden, bevor sie zerfallen. Erfahrene Mitarbeiter der renommierten Restaurierungswerkstatt des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz erklären sich bereit, die Beifunde kostenlos zu restaurieren und zu konservieren. Den Leichnam wollen und können sie nicht übernehmen, weil ihnen nötige Apparaturen, aber auch Erfahrungen im Umgang mit einer Gletscherleiche fehlen. Allerdings wird schnell klar, dass der Mann im Eis allein durch sein Alter einen einmaligen Fund darstellt und niemand auf genaue Erfahrungen bei der Behandlung einer solchen archäologischen Sensation zurückgreifen kann. Die Innsbrucker Ärzte müssen neue Wege beschreiten und sie tun es trotz aller Kritik bravourös. Das Institut für Anatomie der Universität Innsbruck übernimmt den Leichnam. Dort wird er auf die Jahresmitteltemperatur am Hauslabjoch von -6 °C heruntergekühlt und nur alle 14 Tage für 30 Minuten zu Untersuchungszwecken aus dem Permafrost geholt. Am Mittwoch, den 25. September, beginnen Dr. Eckehard Dreiseitel und Gerhard Markel vom Institut für Meteorologie und Geophysik, Dr. Herald Schneider vom Institut für Mathematik und ihr Leiter, der Gletscherkundler Professor Gernot Patzelt vom Institut für Hochgebirgsforschung, den Fundort zu untersuchen. Schneider findet dabei einen Köcher mit Pfeilen. Am Donnerstag, den 26. September, überreicht der zurückgekehrte Glaziologe Patzelt den Köcher und informiert über den Fundort. Der Gletscher befindet sich in einer Mulde, die so gestaltet ist, dass der untere Teil, in dem der Leichnam lag, nicht abfließen kann und sich auch so gut wie gar nicht bewegt. Ein extrem seltenes Phänomen, das für den außergewöhnlich guten Erhaltungszustand des Toten und seiner Ausstattung verantwortlich ist. In der Regel werden Gletscherleichen gequetscht, zermalmt und zerteilt. Am Freitag, den 27. September, erkunden der Prähistoriker Wolfgang Sölder und der Restaurator Gerhard Lochbieler vom Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck den Fundort am Hauslabjoch. Sie sammeln einige Reste ein, bevor es so heftig zu schneien anfängt, dass man das Unternehmen abbrechen muss. Am selben Tag stellt sich heraus, dass der Fundort auf italienischer Seite liegt. Die Presse stürzt sich auf diese neue Erkenntnis und sorgt damit für einige Unruhe. Man beschließt die Einsetzung einer von Italienern und Österreichern beschickten Vermessungskommission, ferner, dass die Ausrüstungsgegenstände in Mainz restauriert werden dürfen, dass ein eigenes Institut zur Erforschung des Mannes im Eis gegründet wird, dass Nachgrabungen unter der Leitung des Prähistorikers Andreas Lippert genehmigt werden und dass jede Untersuchung von jeweils zwei voneinander unabhängigen Forschergruppen mit verschiedenen Arbeitsmethoden betreut wird. Dank dieser Beschlüsse gedeiht in bisher einmaliger Weise ein archäologisches Großprojekt jenseits nationaler Eitelkeiten, bei welchem die neuesten technischen Geräte eingesetzt, zum Teil sogar eigens dafür entwickelt werden. Am Mittwoch, den 2. Oktober 1991, stellt die Vermessungskommission definitiv fest, dass der Mann im Eis 92,56 Meter von der österreichischen Staatsgrenze entfernt auf italienischem Boden lag. Das Innsbrucker Institut für Ur- und Frühgeschichte erhält von der Südtiroler Seite die Genehmigung, weiterhin die Forschungen zu leiten. Am Donnerstag, den 3. Oktober, können die in Innsbruck aufbewahrten Ausrüstungsgegenstände nach Mainz transportiert und die archäologischen Untersuchungen fortgesetzt werden. Die Archäologen entdecken unter anderem eine Grasmatte, Leder, Fell, Holz und Netzreste, Halswirbelteile eines Steinbocks und Fragmente eines Birkenrindenbehälters mit Grasbüschel und Holzkohleteilchen als Inhalt. Zwei Tage später muss die Bergung der Fundreste wegen des einbrechenden Winters eingestellt werden. Erst im nächsten Jahr können die letzten Untersuchungen vom 20. Juli bis zum 25. August 1992 stattfinden.